Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und warum kann man uns jetzt hören?
Hallo Marcel, grüß dich.
Hi Nino, na?
Ja, es ist ja schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Unser erster gemeinsamer Podcast. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.
Du sagst Nagel im Kopf, ich sag verdammt einen am Helm haben. Ich stehe immer hinter dir.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Benz und ich. Willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Driver zum Profi. Heute wieder mit Marcel, mit mir von mbbaurein.de und dem lieben Jörn von No Ghost Germany. Grüß dich, Jörn. Hi.
Hi, Marcel. Hallo, liebe Hörer.
Moin, moin. Da haben wir es wieder mal geschafft. Wir sitzen wieder zusammen und haben heute natürlich wieder ein paar Themen für euch mit dabei. Wir hatten ja in der vergangenen Sendung ein bisschen über E-Mobilität und die Akkuproblematiken gesprochen. Diese Woche, beziehungsweise vergangene Woche, ist mir ein kleiner Artikel entgegengeflogen. Da geht es halt dann auch so ein bisschen, wie sieht es aktuell bei Mercedes aus mit elektrisch? Und da ist ja so ein bisschen sehr sauer die G-Klasse aufgestoßen. Weiß nicht, ob du da was von gelesen hast. Und zwar ist es ja mittlerweile möglich, dass du seit letztem Jahr die schöne G-Klasse auch als Elektrovariante kaufen kannst.
Ja.
Aber irgendwie stapeln die sich wohl bei Mercedes. Irgendwie will die kaum einmal einer haben. Es ist halt innerhalb von einem Jahreszeitraum sind irgendwie nur 1450 Stück verkauft worden und das Ganze halt europaweit. Das ist jetzt halt irgendwie nicht so ganz die Menge. Und so gerade China, ne, wo halt echt viel Absatz an elektrischen Fahrzeugen ist, da sind wohl 58 Fahrzeuge G-elektrisch verkauft worden. Das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Hast du irgendeine Ahnung, woran das liegen mag?
Weil ich wollte sagen, die Japaner, die sind da ja eher schon deutlich weiter auf diesem Elektromarkt. Die Frage ist, haben die sonst welche Veränderungen irgendwie vorgenommen, dass das aus dem Grund floppt? Was ist da los?
Ja, also das Hauptproblem, also wenn du dir einen Geländewagen kaufst, hat das ja meistens einen Grund, ne? Du möchtest halt ein bisschen was transportieren, möchtest was reinkriegen, Anhänger dranhängen und halt weit fahren. Und da haben wir auch schon eigentlich alle Probleme aufgezählt. Also der elektrische G-Modell ist halt nochmal etwas schwerer, ne? Akkus, hat eine geringere Zuladung, ich kriege weniger Gewicht rein. Es gibt keine Anhängerkupplung, sprich das Teil ist nicht für den Anhängerbetrieb ausgelegt. Und du hast durch das mehr Gewicht noch eine extrem begrenzte Reichweite. Ja, irgendwie hast du alle Vorteile dieses G-Modells irgendwie damit schon komplett kaputt gemacht. Also auch nicht. Also ob man jetzt auf Zwang alles elektrifizieren muss, was schon da ist, ich weiß es nicht. Das ist echt ein bisschen schwierig.
Ja, ist halt schwierig, weil ich wollte sagen, wenn das die Vorzüge des Wagens natürlich doch sind, dass er natürlich kräftig ist, dass er was ziehen kann, dass es auch ein Arbeitsauto sein kann. Das sind natürlich dann alles Punkte, die dann, wie du schon sagst, die dann eigentlich genau genommen die Pluspunkte waren, die man dann genommen hat, ne?
Ja, dazu kommt natürlich auch in der Produktion hast du jetzt das Problem. Mercedes ist ja jetzt dazu übergegangen, dass sie quasi eine Plattform anbieten und auf demselben Förderband, die das Auto anbieten können, entweder mit dem Elektromotor, Verbrenner oder auch als Hybrid. Das wird in einer Produktionsstraße produziert und du hast halt eine Bodenplatte, die halt dafür ausgelegt ist, um halt diese drei Varianten quasi ausstatten zu können. Ja, und bei der elektrischen G-Klasse hat man halt nicht wirklich was geändert. Man hat halt quasi den ganz normalen Leiterrohrrahmen genommen und hat dann geguckt, dass man irgendwie was Elektrisches in dieses Auto baut. Ich glaube, da geht so nicht so ganz die Rechnung auf, die man da verfolgt hat.
Ja, das ist natürlich bitter.
Ja.
Also die Frage ist ja, wenn man dann einen Hybriden hat, ob das irgendwie von wegen der dem Spritzusatztank, ob man da dann weiterkommt. Aber meistens ist das ja auch der reine Kompromiss, weil der Tank kleiner, der Akku schafft auch nicht das, weil er eben möglicherweise auch noch kleiner ist als jetzt beim Standard-Akku-Fahrzeug. Das ist ja auch noch so ein uninteressantes Thema eigentlich.
Das stimmt leider. Also so von der reinen Optik her finde ich das elektrische G-Modell gar nicht verkehrt. Ich bin ja eh ein großer Fan vom G-Modell, aber ja, wenn man sich halt so ein Fahrzeug kauft, um halt eigentlich die Vorzüge nutzen zu wollen, ist halt das Elektrische leider Gottes echt ein Flop. Also schade.
Ja.
Ja. Ah, schade Flop. Dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Thema. Auf der diesjährigen Techno-Klassiker in Essen habe ich mir verschiedene schöne Fahrzeuge angeschaut mit Nino zusammen. Und unter anderem haben wir da auf dem Stand von Mercedes Rosier haben wir uns ein recht schönes, exotisches Fahrzeug angeschaut, was man halt auch sehr selten nur so zu Augen bekommt. Und zwar war dann Mercedes AMG One ausgestellt. Echt schönes Fahrzeug, ne? Muss ich mir mal sehr, sehr nah anschauen können.
Ja. Und, hast du das Foto ja schon geschickt.
Ja, genau, das stimmt.
Ja. Ja.
Und vergangene Woche kursierten dann ein paar Bilder im Internet und auch Videos von einem brennenden AMG One. Und da ich das Fahrzeug ja noch vor gar nicht so langer Zeit mal gesehen hatte, ist mir natürlich direkt aufgefallen, ey, das ist ja auch exakt das Autokennzeichen, was auf der Messe gestanden hat. Oldenburger Kennzeichen, ne? Das fiel halt auf. Und es ist wieder mal einer weniger. Du hast grundsätzlich nur so eine Handvoll Fahrzeuge, die überhaupt produziert worden sind. Und mittlerweile sind es schon zwei weniger. Also gebaut worden sind 275 Stück und zwei davon sind abgebrannt bisher.
Ist das irgendwie ein Hitzeproblem, was sie dann scheinbar, also zumindest die zwei jetzt mehr hatten irgendwie, weil die, ich weiß nicht, so nur auf Volllast gefahren sind oder was ist das? Weiß also man das?
Es gibt offiziell tatsächlich noch keine richtige Aussage. Das Wrack ist tatsächlich zu AMG gebracht worden. Die wollen natürlich untersuchen, was damit ist. Es gibt grundsätzlich eine Hitzeproblematik, weil in diesem Auto ist halt Formel-1-Technik verbaut. Das heißt, du hast halt verschiedene Komponenten, die stark gekühlt werden müssen. Und gerade im normalen Stadtverkehr ist das halt maximal schwierig. Deshalb geht man davon aus, dass es da eventuell in diese Richtung gehen kann, zumindest bei dem jüngsten Falle. Es würde wohl berichtet, dass der Fahrer irgendwie ein Geräusch, einen Knall wahrgenommen hat und relativ unmittelbar danach stand der Wagen schon in Flammen und kurz danach auch in Vollbrand. Das andere Fahrzeug, was vor zwei Jahren, das war im Mai 23, abgebrannt ist, war tatsächlich gerade auf dem Weg zu seinem neuen Besitzer auf dem Trailer. Also der Wagen wurde gar nicht gefahren, ist schon auf dem Anhänger und ist in Flammen aufgegangen. Da liest man immer mal wieder von, dass es irgendwas mit den Akkus von der Hybrideinheit irgendwie was da zu tun gehabt haben soll. Aber auch da habe ich bisher keine offizielle Stellungnahme von AMG mal irgendwo gelesen. Ich glaube, man hält sich da absichtlich bedeckt. Vielleicht weiß man auch noch nicht genau, woran es liegt, aber wir reden halt von einem Auto, was mindestens 3 Millionen, aktuell eher 3,3 Millionen Euro kostet. Und da ist das so ein bisschen schwierig, glaube ich, auch zuzugeben, dass man vielleicht irgendwo einen Fehler drin hat, was ich natürlich nicht weiß. Also ich will jetzt nicht sagen, dass AMG fehlerhafte Fahrzeuge absichtlich vertreibt, aber ich glaube, man ist da sehr, sehr vorsichtig, was man da dann so als Pressemitteilung rausgibt bei so einem heiklen Thema.
Na, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist schlimm. Also der stand wirklich, das Bild, das sah schon spektakulär aus. Der stand ja wirklich komplett in Flammen.
Ja, das war schon echt interessant. Ich habe erst tatsächlich, du hast jetzt ja immer mehr Bilder, die durch Social Media durchgehen, wo du irgendwelche KI-Bilder hast, wo du dann dir anguckst und siehst direkt, ach ja, komm, ist wieder ein Driss, guckst dir den nicht an. Und ich habe so durchgescrollt und sah halt dann nur eine AMG One, Flammen. Und dann so, ja, gut, irgendwie wieder eine komische Fotomontage und scrollte weiter und bin dann wieder mal hoch und runter. Und ich, nee, Moment, Oldenburger Kennzeichen, das sagt dir doch was. Und dann habe ich mir mal meine Fotobibliothek geschnappt, die ich ja auch am Handy hatte und stellte dann relativ schnell fest, das ist exakt dieses Fahrzeug und dann war halt auch relativ schnell klar, nachdem die Berichterstattung mehr wurde, ja, es ist keine Fotomontage, es ist wieder leider Gottes ein extrem seltenes Fahrzeug weniger.
Und Oldenburg ist hier um die Ecke.
Ja, das ist nicht so weit, das ist richtig.
Ja, es ist tatsächlich traurig, wenn so ein paar da nur produziert wurden und sowas Exklusives eben doch auf der Straße sogar gefahren wird, dass man es eben auch mal sehen kann, ist natürlich eigentlich wirklich ein Highlight. Und dass so ein Fahrzeug dann ja auch wieder weniger ist und eben gerade wenn es hier in der Nähe ist, hätte man es dann durchaus auch mal sehen können. Oldenburg ist nicht groß. Und da fährt man relativ häufig auch mal durch, wenn man in den Norden weiterfährt. Das ist schon wirklich schade. Das aber eben einfach sogar generell schade für die ja, Person.
Auf jeden Fall.
Und naja, für die Menge der Autos, sag ich mal, ist das echt ein Verlust.
Ja, ich konnte es auch tatsächlich erstmal nicht glauben und ja, habe das ein bisschen fassungslos mir angeguckt. Aber was willst du halt machen, ne? Also, schwierig.
Ja.
Gut, von traurigeren Themen zu was ganz anderem. Sagt ihr die neue Bezeichnung, oder was heißt neu, also so neu ist es schon gar nicht mehr, aber es gab ja verschiedene Editions, auch bei Mercedes, verschiedene Ausstattungslinien. Sagt ihr denn schon die neue Manufakturserie etwas?
Nein.
Was,
das sagt mir tatsächlich nichts.
Was stellst du dir denn darunter vor, wenn ich dir sage, du kannst jetzt deinen Mercedes AMG GLE oder GLS als Manufaktur-Edition bestellen? Was glaubst du, was sich dahinter verbirgt?
Also möglicherweise, dass da eine, ich sag mal, eine kleine Schmiede, die sich da irgendwie, würde ich jetzt denken, die sich da, ich sag mal, in dem Modell irgendwie verewigt, dass ein bestimmtes, hier, wie heißt es, Sitzbezüge, irgend sowas, ja, ja, selber reindesignt und meinetwegen eine Ausstattung oder eine Motorausstattung und. Dass es dann vielleicht sowas ist?
Geht auf jeden Fall in die komplett richtige Richtung. Es gibt grundsätzlich, kannst du dir aus der Mercedes-Manufaktur, kannst du dir verschiedene andere Interieurs aussuchen. Es gibt andere Lackfarben, es gibt andere Lederarten, es gibt andere Lederfarben, ja, Ziernähte und so weiter. Da kannst du dir relativ viel zusätzlich aussuchen, was früher bei Mercedes so unter der, jetzt bin ich echt unsicher. Also ich habe früher immer Designo gesagt, manche sagen Designio. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es wirklich richtig ausgesprochen wird, aber ihr wisst, was ich meine. Da konnte man sich früher halt auch Sonderlacke und so weiter aussuchen und mit Manufaktur geht Mercedes da noch ein bisschen weiter in den Schritt der exklusiven Serie, dass du halt mehr Fahrzeuge hast, die sich wirklich unterscheiden, dass halt die Chance etwas höher ist für entsprechende Kunden, halt Fahrzeuge sich von der Stange kaufen zu können, die aber trotzdem nicht so aussehen wie beim Nachbarn nebenan in der Garage.
Mehr zu individualisieren damit.
Genau, richtig. Ja, und okay, da jetzt ganz neu bestellbar ist aus dem Produktregal von Mercedes AMG, einmal der GLE oder auch der GLS, in einer besonderen Edition und die nennt sich Manufaktur Arctic Silver bzw. Arctic Silver. Wie da auch der Name schon verrät, der Wagen ist grundsätzlich in Arctic Silber lackiert. Die Besonderheit dabei muss einem nicht gefallen. Ich finde es ganz schön. Das ist ja die erste Serienfarbe, kann man sie eigentlich nennen, die matt ist. Also das heißt, du bekommst da quasi als Wagen von der Stange in Anführungsstrichen das Ganze ein bisschen exklusiver. Also du bekommst ein exklusiveres Fahrzeug, quasi von der Stange, aber mit einem Lack, den du so gar nicht bekommst, weil er ist halt für diese Sonderedition ist er erstmal vorbehalten. Es gab verschiedene Manufakturfarben fürs G-Modell, extrem aufpreispflichtig waren, also da geht es wirklich, ich glaube in der Liste stand irgendwas von 3.000, 4.000, 5.000 Euro Aufpreis nur für so einen Sonderlack und halt bei dieser Manufaktur Arctic Silver Edition hast du halt ein Auto in einem Arctic Silber matt, also ein Mattlack direkt von Werk, gab es so auch tatsächlich noch nicht. Verschiedene Besonderheiten hast du halt an dem Fahrzeug. Die Kontrastziernähte, rote Akzente, du hast Radnabenabdeckungen und verschiedene Kunststoff Teile, die halt in Akzentfarben lackiert worden sind und als Kontrast hat man da halt schwarz und rot gewählt, finde ich passt sehr gut zusammen. Hast halt überall so rote Akzente drin und wenn du dann halt das Auto aufmachst und reingehst, hast du halt das Exklusivleder-Napper aus der AMG-Manufaktur in Kaminrot mit schwarzen Applikationen, mit dieser, ich finde es auch ganz schön, Rautensteppung. Du hast ein rotes Lederlenkrad, du hast andere Akzente, die da überall wieder zum Vorschein kommen, dass sich halt wirklich halt diese Farben Silber, Schwarz und Rot irgendwo immer wieder finden und hast halt ein Sondermodell, was weltweit auf 450 Stück limitiert ist.
Auch nur 450?
450 Stück.
Das ist natürlich dann schon wieder tatsächlich sehr exklusiv. Ich dachte, das wäre so eine Geschichte, dass einfach der, der sich's leisten kann, das machen kann. Aber bei einer Limitierung von 450, das ist nicht viel.
Nee, das ist tatsächlich nicht besonders viel. Also kannst dir dabei dann tatsächlich auch noch aussuchen, was für ein Motor drin sein soll. Das ist jetzt nicht das Sondermodell, das ist halt einfach eine Manufaktur-Edition, die halt ein gewisses Optikpaket, sage ich mal, mitbringt. Aber du kannst aus 2, 3 Liter Reihen, 6 Zylindern Turbomotoren auswählen, das Ganze entweder als Plug-in-Hybrid oder als kombiniertem Antrieb oder aber auch den 4,0 Liter, muss ich leider schon wieder sagen. Ich bin ja, traue ja immer noch den großlittrigen Motoren hinterher, aber du kannst halt noch den 4 Liter AMG V8 Biturbo-Motor da drin haben.
Ist das eine Standardmotorisierung, sag ich mal, die dann jeder andere in sein, ich nenne mal Fahrzeug von der Stange, dort auch reinbekommen kann? Oder ist das jetzt ein manufakturspezielles Ding, dass die dann diese Motorisierung da auch noch zusätzlich wählen können?
Nee, das ist das ganz ist normal aus dem AMG-Motorenregal, genau. Halt der 4 Liter, ja, okay. V8-Motor, genau. Das müsste ich tatsächlich gerade mal nachschauen, aber das müsste der gleiche Motor sein, der als Nachfolger im E- oder C63 AMG drin war, als die von V8 umgestellt hatten auf den V6, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir ja viele dann ein bisschen rumgejammert und danach ist ja wieder auf V8 umgebaut worden, weil man festgestellt hat, die Leute wollen halt wieder ein V8 haben, aber dann ist es halt kein 5 oder 6 oder 7 Liter V8, sondern nur noch der 4 Liter V8. Dieser Motor müsste das sein. Da schaue ich aber tatsächlich mal nach, ob das auch so stimmt und würde euch das dann in den Shownotes mal in Schriftform dalassen, ob das stimmt, aber es müsste eigentlich so sein. Preise stehen in der Pressemitteilung gar nicht drin tatsächlich. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wo der Basispreis bei dem Fahrzeug liegt, aber gerade bei diesen Sonderpaketen hast du in der Regel zwar einen Preisvorteil, aber gerade wenn es dann halt so eine strenge Limitierung ist, wirst du da wahrscheinlich nicht groß was sparen können. Ich glaube, das wird kein Sparbrötchen.
Ich wollte sagen, das wird ja was sehr Exklusives eher sein, ne?
Genau, also
denke ich mal.
Man muss halt gucken. Zu bestellen ist das Fahrzeug ab sofort und Markteinführung beziehungsweise dann auch die ersten Auslieferungen sollen dann im nächsten Monat erfolgen. Ich bin mal gespannt, wenn man da vielleicht das erste Fahrzeug mal irgendwo entdecken kann.
Und das wird wahrscheinlich recht schnell gehen dann, dass sie zumindest erstmal auf die Straße kommen eigentlich. Aber gut sehen, bei 540 weltweit. Da werden wir erstmal ganze Zeit lang keinen davon sehen.
Ja, immerhin gibt es da ein bisschen mehr von als vom AMG One und da hat man ja auch schon einen gesehen. Also ich habe zumindest einen gesehen.
Das ist wahr. Das ist
ich habe ihn zwar nicht lange gesehen, aber
ja, leider nicht.
Nein, ist natürlich schade drum. Ne? Also wir sind hier ja, nicht schadenfroh. Also absolut. Jeder, der irgendein Nein. Fahrzeug hat, egal welcher Art und es geht halt genau. Unverschuldet, auch verschuldet ist es nicht,
es ist immer nicht, ärgerlich
nicht besser, und, aber nicht. Es geht halt gerade unverschuldet irgendwie halt verloren, egal in welcher Art und Weise, das ist natürlich nicht schön. Ne? Also ganz da genau. Machen wir uns natürlich ganz nicht genau. Drüber lustig, das ist ja Quatsch. Also nee. Ich glaube, die am meisten weinen darüber ist wahrscheinlich eh die Versicherung, aber es ist halt eher unwiederbringbar. Also ich frage mich da auch das tatsächlich ja immer, genau. Wenn dann meine Versicherung sagt, ja, wir bezahlen den Wiederbeschaffungspreis. Dieses Fahrzeug ist nicht wieder zu beschaffen. Vor allen Dingen ist der Wiederbeschaffungspreis bei so einem Fahrzeug deutlich höher als der Kaufpreis. Also die werden mir ja nicht mehr zahlen, als ich bezahlt habe. Also da frage ich mich da auch mal, wie wird das geregelt? Aber so Luxusprobleme habe ich leider oder zum Gott sei Dank nicht.
Ja, das ist tatsächlich interessant, wie sowas geregelt wird.
Ja, oder auch, wie oft liest man vom Zeitwert? So, der Zeitwert bei so einem Fahrzeug, der ist ja deutlich höher als beim Kauf des Fahrzeugs.
Ja.
Also muss ich so eine Differenz, muss ich die gesondert mitversichern oder ja. Ist das einfach so? Also
wie ist es denn überhaupt, wenn so ein, also jetzt mal so ganz doof gefragt. Was ist denn bei so einem Fahrzeug, sagen wir mal, der hat dann irgendwann, naja, ich meine, der wird jetzt keine 200.000 Kilometer draufkriegen, aber wie ist es denn? So ein Fahrzeug steht doch auch in der Spackelliste.
Bestimmt.
Wie läuft das?
Ja,
das wie ist läuft eine sehr das? Gute Frage. Und ich meine, wenn der 30 Jahre alt ist, dann, ich meine, der hat natürlich mehr gekostet und wird dann auch einen höheren Restwert haben, ohne Frage. Aber ja, trotzdem verschwindend wenig. Also diese Spackelliste berücksichtigt ja keinen Liebhaberwert und kein gar nichts, was in die Richtung geht.
Das ist
eiskalt ein 30 Jahre altes Auto mit dem und dem Kilometer oder mit der und der Kilometerlaufleistung. Das ist, glaube ich, dann ernüchternd, was dann rumkommt.
Das ist halt echt die Frage. Ne? Ich meine, klar, auch Oldtimer-Versicherung und Liebhaberversicherung, die berücksichtigen so Dinge ja dann schon. Aber wir reden ja von Neuwagen natürlich. In diesem Falle. Ne? Also das ist, glaube ich, tatsächlich schon ein bisschen tricky.
Würde mich nur interessieren, was eine Spackelliste davon machen würde. Also dass natürlich solche Fahrzeuge in der Regel Vollkasko-versichert sind und dann auch zusätzlich als Oldtimer versichert sind und. Davon kann man ja ausgehen. Nein, aber mich würde interessieren, wo würde die Spackelliste so ein Auto datieren?
Weißt du, was ich mache?
Beziehungsweise taxieren.
Weißt du, was ich tue? Ich werde, ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe, aber spätestens kommende Woche werde ich mal meinen Versicherungsmenschen anhauen, würde ihn mal anrufen. Und vielleicht kriegen wir von ihm ja so eine Wortmeldung zu unserer Fragestellung, wie seine Versicherungsagentur in diesem Fall damit umgehen würde oder beziehungsweise was hat er für einen Spielraum oder was geht halt gar nicht. Das würde mich einfach mal interessieren, was er dazu zu sagen hat. Ja. Und so wie ich ihn einschätze, glaube ich, kriegen wir von ihm eine Audiodatei, die wir dann mit Sicherheit in den Podcast mit reinschneiden dürfen.
Ja, das wäre natürlich cool. Also wenn wir da irgendwie das ist ja auch völlig egal, das müssen wir auch gar nicht nennen, welche Versicherung das ist. Letztendlich geht es ja nur darum, dass man einfach mal eine Einschätzung hört, weil das wäre echt mal interessant. Bei solchen Autos, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so ein Fahrzeug nicht noch über die Vollkasko hinaus versichert. Also das macht ja jeder als Oldtimer und Co.
Ja, ich denke halt, dass so eine Versicherung, also im Endeffekt gibt es ja da auch nur schwarz und weiß. So. Und entweder sagt er eiskalt, wenn man das, was der Wagen, was du mal bezahlt hast, ist einfach so, oder der Zeitwert, der wird immer grundsätzlich so und so berechnet, ganz egal, ob das Auto jetzt teurer geworden ist. Also das würde mich ernsthaft interessieren.
Genau. Das würde mich immer auch interessieren.
Ja, vielleicht kriegen wir es hin. Ich kümmere mich drum.
Ja, das wäre interessant und das wäre cool, super, wenn das klappt, ja.
Also ich glaube, wenn ich ihn anrufe und sage, hör mal, ich interessiere mich für eine Versicherung für ein 3-Millionen-Euro-Auto, dann wird er mich erstmal ganz hellhörig.
Genau, so rum muss das aufziehen. Und am nächsten Tag ist dann du, den habe ich gerade platt gefahren.
Ja, aber das
hast du auch keinerlei Beiträge für einen Tag halt. Ja, gut.
Ja, das ist
aber das sollte es dir wert sein. Das sollte es dir doch wert sein.
Nee, aber das, wie gesagt, das finde ich mal raus und dann lassen wir da von hören, auf jeden Fall. Ja, Jörn, wie sieht es denn bei dir, bei deinem privaten Wagen in der vergangenen Woche aus? Was ist da passiert? Gibt es da irgendwas zu erzählen? Bin gespannt, was du zu berichten hast.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon so ganz oberflächlich mal mein Leid geplagt, aber es ist so, ich habe ja eine Tour gemacht, wie ich ja letztes Mal schon erzählt hatte. Und dann hat der Wagen das Sägen begonnen nach relativ kurzer Zeit. So nennt sich das, dass er dann in der Drehzahl immer zwischen 800 und 3000 Umdrehungen ja geschwankt ist und das permanent. Also ich sag mal immer rauf, runter. Das ging die ganze Zeit so. Dafür habe ich dann auch in den Staus, wo ich mich dann dummerweise auf dem Urlaubsrücksreiseverkehr oder worin ich mich befunden hatte, da haben die Leute an der Straße dann wirklich geguckt und haben mit Kopf geschüttelt, weil die nun dachten, ich würde das bewusst machen, um den Stau quasi schneller oder voranzutreiben. Dieses Problem haben wir jetzt tatsächlich ermitteln können, und zwar ist es tatsächlich der Luftmengenmesser. Und ich habe da Bilder im Internet gezeigt bekommen, wo diese, also ich sag mal, vergleichen kann man das Ganze mit so einer Carrera Bahn, diese Drücksteuerung, die man da früher hatte.
Ja, diese alte, bevor es digital wurde, ne? Meinst du, diese analogen
Knöpfchen? Ja, genau. Knöpfchens, genau. Ja. Wo dann Poti dann eben wirklich auf einer Gleitschiene hin und her geschoben wurde oder ein Finger auf einer Gleitschiene hin und her geschoben wurde und dann eben diese Werte entsprechend, dann ich sag mal, dann immer nachkorrigiert wurden. Und dann ist diese Gleitschiene, ich nenne das jetzt mal so, das wird sicherlich im Fachbegriff anders heißen, die nutzt halt mit der Zeit ab. Mein Wagen ist jetzt 34 Jahre alt. Und tatsächlich haben wir dann den Luftmengenmesser da ausgebaut. Und es ist tatsächlich so, diese Schiene oder diese Gleitfläche, die war wirklich komplett abgenutzt, sodass der Wagen dann im Grunde immer zu wenig Sprit oder zu wenig Sauerstoff, meine ich, hatte. Dann hat er nachgeregelt, kam dann über diese Gleitschiene in den Bereich, wo er eben nichts fühlen konnte sozusagen, keine Werte bekommen hat. Dann hat er noch mehr nachgeregelt und war im Grunde viel zu hoch, weil er dann da wieder auf einen Bereich der Gleitschiene kam, wo er was messen konnte oder wo er dann Kontakt hatte. Und dann hat er ganz schnell wieder runtergeregelt und das war zu wenig, weil er dann wieder am unteren Ende der Gleitschiene sozusagen war. Also um das mal so bildlich jetzt zu erklären. Genau, und dann haben wir das Teil ausgetauscht und da sollte man auch idealerweise wirklich ein originales nehmen, also namenhaftes nehmen, sage ich mal, und nicht irgendwelche billigen Nachbauten. Also das kostet dann schon sein Geld, das Ganze, aber das lohnt sich so, wie man mir sagte, dass dann einfach das Teil tauscht man aus und dann hat man eigentlich auch erstmal wieder wirklich lange Zeit Ruhe. Was mit den Nachbauteilen eben wohl nicht so sein soll. Die sollen wohl relativ schnell, in Anführungsstrichen sicherlich, aber doch deutlich schneller als die hochwertigeren wieder den Geist aufgeben und durchgearbeitet sein. Dabei haben wir dann, also dann lief der Wagen schon sehr, sehr gut. Und dann war noch ein Luftschlauch, da war noch irgendwie eine Undichtigkeit, das konnte man dann nochmal eben nebenbei feststellen. Und jetzt, der Schlauch, der ist in Bestellung, also der sollte jetzt die nächsten 1, 2, 3 Tage ankommen. Und dann, wenn der drin ist, dann läuft der Wagen eigentlich wirklich wieder wie eine Nähmaschine. Aber das war ein Highlight, dass natürlich auf diese Weise durch halb Norddeutschland zu fahren hier und, das stimmt ja gar nicht, von Norddeutschland nach Ostdeutschland zu fahren, so war es, und zurück, und dann ist es eigentlich nur so ein kleines Teil wieder, ne?
Ja, du hast ja oft kleine Teile mit echt großer Wirkung, ne? Das
ganz trifft genau.
Halt da tatsächlich
also Falschluft zu, ne? ist, ja, ist das Thema, ne?
Das stimmt. Also das heißt, dass die vergangene Woche damit verbracht, diesen Fehler nicht zu lokalisieren. Lokalisiert war er ja quasi, aber halt festzustellen, dass es das tatsächlich war und das dann halt auch in Ordnung zu bringen. Ne?
Ja, also ich habe jetzt zum Glück einen guten Freund, der das federführend dann das Ganze in die Hand nimmt, sage ich mal, und eben auch das Teil ausgetauscht hat und das Einstellen davon. Da muss man halt auch tatsächlich ganz genau mit einem Voltmeter und das Ganze messen und was für Widerstände da sind und so weiter. Also das ist tatsächlich was man wirklich beherzigen soll. Und da ist ganz wenig dran verstellen, hat schon eine ganz große Wirkung. Also da muss man sehr, sehr viel dran und tatsächlich mit einem Voltmeter dann das Ganze auch parallel messen, was für Werte da sind, damit man dann auch wirklich hinterher die richtige und ordentliche Einstellung hat.
Hast du da zu so einem Einstellungsverfahren so ein bisschen mehr Informationen? Weil da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich so gar nicht im Thema. Wenn du das so schilderst, muss ich so ein bisschen dran denken, wenn ich jetzt mal an meinen Beruf denke, so Gaseinstellung an einer Gasheizung, ne, da hast du ja auch eine Gasarmatur und da kannst du halt die Gasmenge halt einregulieren. Da gehst du halt mit einem Innensechskant, mit einem Imbusschlüssel rein und machst so eine Mühumdrehung. Und dann musst du halt nachmessen mit einem Abgasmessgerät, was passiert jetzt. Und das ist halt nicht 1:1. Also du musst da immer einen Moment warten, bis das Gerät darauf reagiert. Und dann musst du halt gucken und dann wieder leicht verstellen. Und ist das da so ähnlich oder hat das damit so gar nichts zu tun?
Im Prinzip ist es genau so. Im Prinzip ist es genau so, dass man da den Stecker, will ich auch keinen Quatsch erzählen, aber dass man zumindest teilweise da die Stecker abzieht. Und da kann man dann eben mit einem Voltmeter dran messen. Ich habe es, wie gesagt, mir durchgelesen und mein Kumpel, der hat mir das dann auch genau so erklärt. Und dann setzt du also dieses Bauteil, das kann man im Prinzip so ein bisschen hin und her drehen. So wie man das dann anbaut. Und okay. da kannst du dann, eben wie es dann sitzt, also das ist nicht, ich kann das schlecht erklären, also auf jeden Fall kannst du dann, indem du es bewegst, sag ich mal, ändern sich die Widerstände und die kannst du messen. Und da hast du halt Höchstwerte oder Mindestwerte, die du dann haben musst, damit du dann sagen kannst, jetzt ist auch, also ich meine, das ist dann die richtige Einstellung und dann pendelt er sich eben auch ein. Aber wie gesagt, das würde ich eigentlich sagen, das kann ich mir nochmal genau durchlesen und nächstes Mal lieber nochmal richtig erklären, bevor ich jetzt hier das Halbwissen in den Gang schleudere. Vielleicht, weil da werden vielleicht der ein oder andere oder wird vielleicht der ein oder andere jetzt schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, na, das ist aber ganz gefährliches Halbwissen hier und da hat er recht.
Also tatsächlich, da bin ich wirklich gar nicht im Thema. Also ich muss dir das so glauben oder halt auch nicht. Aber zusammenfassend kann man halt sagen, Hälfte. Du musst halt Soll- und Ist-Werte halt vergleichen und die müssen halt in einer gewissen Range genau. sein und das wird halt überprüft, nehme ich halt mal an. Aber auch dazu gibt es
so
Unterlagen, ne?
So
die kann man sich dann zu Rate ziehen und, genau und wir so. Verlinken dann einmal diese Einstellunterlagen, die auch in einschlägigen Foren unterwegs sind und dann kann man sich da selber nochmal so ein bisschen seine Meinung bilden, weil ich bei dieser Einstellung bin ich tatsächlich gar nicht im Thema, null.
Also für mich sind es tatsächlich bis dahin, ich habe es nur einmal überflogen, das Ganze, und dann, wie gesagt, nochmal die auch nur sicherlich lückenhafte Erklärung von meinem Kumpel, weil der weiß, dass mir das ausreicht. Und das war jetzt so ein Zusammenschnitt daraus. Da ist sicherlich auch so ein bisschen Fantasie noch bei gewesen. Aber das will ich zunächst mal auf jeden Fall nochmal ordentlich soweit eruieren und mir nochmal anlesen und auch meinen Kumpel nochmal interviewen, dass wir da nochmal eben ein bisschen qualifiziertere Aussage zu treffen können. Und dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, gibt es ja durchaus dann hier und da noch diese Einstellwerte und so weiter in Foren zu lesen. Vielleicht können wir hier dann das eine oder andere auch nochmal verlinken. Aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was mein Kumpel beispielsweise, der selber auch einen 124er fährt, beziehungsweise auch immer schon seit langem gefahren hat, meine ich, für ihn war das überhaupt gar kein Thema. Also das er hat auch eben in verschiedenste Baujahre gefahren und das hat er noch nie gehabt, dass er so ein Ding tauschen musste. Dann habe ich wiederum mit anderen Kollegen gesprochen oder als ich dann auf der Straße speziell auch da in Berlin stand und gedacht habe, ich könnte da irgendwas jetzt vor Ort machen, da kam dann auch einer mit einem 190er angefahren und der hatte mir diesen Tipp eben gegeben und sagte, Mensch, du, das könnte das und das sein, also eben der Luftmengenmesser. Und er sagte dann auch, das Einstellen ist filigran, da muss man echt ruhig beigehen und messen und so weiter. Und der hatte auch gesagt, dass er schon zum Beispiel bei seinem Wagen seinerzeit zwei Stück tauschen musste. Gut, der hat ein paar Kilometer gefahren, aber da waren wohl zwei durch. Und der sagte auch speziell, wies er noch, wie gesagt, daraufhin unbedingt hochwertiges Gerät einbauen oder hochwertigen Luftmengenmesser einbauen und nicht die günstigen nachgebauten.
Das ist tatsächlich ganz oft so ein Thema, auch wenn es halt keine direkten Originalteile mehr gibt, dass man auch trotzdem darauf achtet, was man einbaut. Und selbst da kann man mit verschiedenen Herstellern schon mal Probleme haben. Das hatte ich tatsächlich auch vor ganz langer Zeit schon mal dieses Problem. Und muss man dann tatsächlich mal ein bisschen gucken. Ich möchte jetzt gerade auf dieses Problem nur so halb eingehen, weil ich muss gestehen, ich habe heute auch nicht so ganz meine Hausaufgaben gemacht, weil ich habe in der vergangenen Woche an meinem Auto gar nichts gemacht. Das heißt, ich habe keine Neuigkeiten dabei. Deshalb würde ich dir jetzt quasi die Auswahl überlassen, ob ich dir entweder von diesem Herstellerproblem an meinem Coupé mal was erzähle, was schon einige Jahre jetzt zurückliegt, oder ob ich dir eher eine lustigere Geschichte heute mitbringe und erzähle, würde dir aber die Auswahl lassen, was du von beidem hören möchtest.
Ich würde sagen, ich möchte eine Kleinigkeit nochmal eben kurz anbringen, wo ich gar nicht so ganz sicher bin. Ich habe das irgendwo nochmal gelesen, ob wir das wirklich schon so thematisiert hatten. Und zwar, dass diese, und dann bin ich gespannt übrigens auf die lustige Geschichte.
Auf die lustige.
Andere kannst du fürs nächste Mal aufbewahren.
Okay, alles klar.
Aber ich würde uns gerne nochmal darauf hinweisen, dass diese Keramiksicherungen nicht mehr produziert werden.
Okay.
Das ist, also das habe ich gelesen. Ich will jetzt auch nicht sagen, vielleicht habe ich da irgendwie eine falsche Quelle gelesen oder so. Aber soweit ich das dort eruieren konnte, werden diese Keramiksicherungen, diese Torpedosicherungen, wovon wir letztes Mal irgendwann schon gesprochen haben, eben nicht mehr produziert. Und das sind dann Altbestände, die man dann kaufen kann.
Das erklärt auch, warum der Preis teilweise so extrem nach oben geht.
Das wäre eine Erklärung, genau. Und warum eben auch eigentlich so gut wie alle Angebote, was man so sieht, diese Kunststoffsicherung sind. Also da muss man für diese Keramiksicherung oder da, wo der Drehdockkörper aus Keramik ist, bei den Torpedosicherungen, da muss man schon, ich sag mal, sehr nachsuchen.
Aber das hättest du mir vor ein paar Jahren mal sagen müssen, dann hätten wir mal die ganzen Schrottplätze abgeklappert, hätten wir so ein bisschen mit der Drahtbürste und dann
So sieht's aus. Aber das ist tatsächlich, kleiner Tipp nebenbei, wenn man irgendwie einen Teil für den 124er sucht und darf sich da was ausbauen, dann kann man gleich fragen, Mensch, darf ich die Sicherung auch nochmal mitnehmen? Die kriegt man sicherlich für ein Handgeld auch noch mit, aber dann hat man sie.
Das ist korrekt, ja. Das stimmt.
Ja, so, jetzt kommst du mit deiner lustigen Geschichte.
Ja, du hast dich für die lustige Geschichte entschieden.
Jawohl.
Also ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwelche Geräusche am Auto habe, das macht mich wahnsinnig. Erstmal werde ich immer direkt panisch, weil ich denke, oh, da ist wieder irgendwas. Oder grundsätzlich, jetzt wenn ich an einen Firmenwagen denke, der Azubi hat einfach alles hinten reingeworfen. Meinetwegen sollte er es auch, aber sobald was durch die Gegend rutscht, rappelt, klappert, da werde ich wahnsinnig.
Flasche im Fußraum, ja.
Was auch immer, genau.
Ja.
Also es ist jetzt wirklich schon einige Jahre her. Also ihr könnt auf mbbaurein.de könnt ihr mal schauen, da gibt es irgendwo einen Artikel. Den Titel des Artikels, den würde ich zum Schluss verraten, weil der nimmt eigentlich schon jetzt ein bisschen der Geschichte vorweg. Bilde ich mir zumindest ein. Vielleicht würdest du auch bei dem Titel sagen, da kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen, das verwundert mich nur noch viel mehr. Aber ich würde den Titel halt zum Schluss erwähnen und wer es dann nachlesen will, findet das dann auch unterm Podcast, dann werden wir es mal verlinken. Da kann man das Ganze nochmal lesen. Und zwar, also es ist schon, boah, ich muss, 10, 15 Jahre ist es bestimmt her. Und ich mein 124 Coupé, in der Regel, wenn schönes Wetter ist, immer alle vier Scheiben offen, Frischluftfahrzeug, ne, das ist ja so ein bisschen wie ein Cabrio, wunderschön. Und du fährst und beim Abbiegen, irgendwann fing es an, dass ich immer mal so ein Geräusch hatte, beim Abbiegen. Mal, wenn du halt was schneller in die Kurve gegangen bist, mal auch bei wirklich langsamer Fahrt. Dann ist mir aber aufgefallen, bei langsamer Fahrt war es dann schon mal eher, wenn sich das Fahrzeug auch geneigt hat, nach rechts, nach links, bergab, bergauf. Immer mal wieder hattest du so ein Geräusch. So, und ich bin damit Wochen und Monate gefahren und ich habe nichts gefunden. Und das war damals noch zur Berufsschulzeit meiner zweiten Ausbildung. Also ich war schon was älter, aber habe noch mal eine Ausbildung hinterher geschoben. Und halt mit meinem Berufsschulkumpel, der immer mit mir unterwegs war, auch mit mir im Auto geschraubt hat, mit dem lieben Alex. Also ich gehe davon aus, er wird hier nicht reinhören, aber schönen Gruß an dich, Alex. Wenn du es doch hören solltest, weißt du, dass wir von dir gerade reden. Er war immer mit dabei. Ich habe mit ihm auch früher so ein paar YouTube-Projekte für die Mercedes-Seite gemacht und so weiter. Nachrüstung Mittelarmlehne findest du von uns ja als Tutorial auf YouTube. Das habe ich mit Alex gemacht. Die Kanal-Trailer habe ich mit ihm gemacht. Also er war immer mit dabei. Und dementsprechend hat er mir auch am Auto geholfen und getan und gemacht. So, und ich weiß nicht mehr, wo wir hingefahren sind, warum, aber das tut auch an sich nichts zur Sache. Aber wir sind wieder gefahren. Geräusch weg. Gefahren, gefahren, kein Geräusch. Lenken, bergauf, bergab, wir haben nichts mehr gehört. Noch ein bisschen gefreut, oh, hat sich selber wieder repariert, toll. So. Dann sind wir tatsächlich, da kann ich mich noch dran erinnern, warum, weiß ich auch nicht, wir sind bei mir auf die Arbeit damals gefahren. Ich musste irgendwas abgeben oder abholen, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann durch die Stadt gefahren und durch den Kreisverkehr gefahren und aus dem Kreisverkehr beim Rausfahren war das Geräusch wieder da. Und es war halt aus dem Kreisverkehr raus, rechts und direkt links wiederum auf dem Parkplatz. Und auch beim Linksfahren wieder das Geräusch. Und ich schon so eine Krawatte, ne? Ich kann doch nicht wahr sein. Und
ich kann das sehr gut nachempfinden.
Ja, und der Alex sagt, komm, reg dich nicht auf. Du bist ja jetzt ein paar Minuten drin, ne? Ich bleib hier draußen im Auto, ich guck mal, ob ich irgendwo irgendwas finde. Sag ich ja mal, was willst du hier finden? Ne? War schon, also wirklich, wirklich angenervt. Weil ich denke, ja, der will dich jetzt nur beruhigen, dass du dich nicht aufregst. Ne? So, was will der denn finden? Weißt du, du suchst seit Wochen und Monaten, suchst du danach, du findest nichts. Was soll der jetzt mal eben hier auf dem Parkplatz ohne Werkzeug, ohne alles, was soll der hier finden? Und ich habe ihm noch im Ohr und er sagte so, ja, ich hab ne, also vom Geräusch her klingt das, als wenn was rollt. Sag ich, aber es ist so ein komisches Geräusch. Sagt er, ja, es klingt, als wenn was unterm Teppich irgendwie so auf dem Fahrzeugboden hin und her rollt. Ja, sag ich, was soll denn hier rollen? Sag ich, Velourteppiche, Fußmatten, alles drin, nix. Und er auch geguckt. Er war halt eine Weile im Laden drin, kam dann raus und dann sagt er, er hätte es gefunden.
Aha.
Sag ich, du willst mich veräppeln. Und jetzt frage ich dich mal, was kannst du dir vorstellen? Was hat er gefunden? Wohlgemerkt, Auto, kein Werkzeug, nur auf dem Parkplatz, keine Hilfsmittel oder sonst was. Er hatte sich nur das Auto angeguckt. Er hat was gefunden. Und er hatte auch recht, Tatsache.
Lass mich mal, also es kam aber von wo das Geräusch kam, hast du nicht also grob, sag ich mal, hast du es nicht ermitteln können. Ob es vom Unterboden kommt, ob es aus dem Motorraum kommt,
kannst du nicht ermitteln, ne? Du hast gemerkt, dass es unter dir ist. Okay. Ich konnte halt nicht nachvollziehen, ob es rechts, links ist. Alex sagte dann aber, hör mal, das ist auf jeden Fall Beifahrerseite.
Okay. Beifahrerseite ist irgendetwas im Schweller gewesen. Nee, kann ja nicht. Mit Werkzeug kann, nee, hätte ja Werkzeug haben müssen. Unter dem Matten eine Murmel.
Also du, Tatsache, witzigerweise, du gehst in die richtige Richtung. Also so ist jetzt nicht.
Ach so,
tatsächlich. Das ist beides tatsächlich gar nicht so dumm.
Ja, okay.
Also sonst irgendwie, meine, wenn du jetzt mal wirklich absichtlich dumm überlegst, eine dumme...
Irgendwas, was abgegangen ist, also was ich gelöst habe vom Wagen und was dann... Ja, er muss das ja ohne Werkzeug, muss er das ja gesehen oder ermittelt haben, ne?
Ja.
Und das heißt, es muss ja auf dem rohen Blech quasi hin und her gerollert sein. Wo ist denn rohes Blech? Das ist nur unter der Verkleidung. Unterm Sitz unter der Verkleidung? Unterm hinteren Sitzbank unter der Verkleidung? Da irgendwo?
Also du bist verdammt nah dran. Also du kommst logischerweise nicht drauf, weil also da kannst du so nicht drauf kommen. Dafür hast du tatsächlich zu wenig Hinweise von mir. Aber du bist verdammt nah dran. Also so weit hätte ich tatsächlich
Leute
nicht gedacht.
Es saßen Leute da, die irgendwas verloren haben.
Also das, was er gefunden hat, wie das da hingekommen ist, kann ich mir nicht erklären, weil das Teil, was er gefunden hat, was das Geräusch verursacht hat, war ein neues Teil. Ja. Und das war nicht von mir. Definitiv nicht. Mhm. Das muss also noch von einem Vorbesitzer gewesen sein. Wo ich mich aber auch wundere, dass wenn dieses Teil weg war, hätte es eigentlich auffallen müssen, weil du dann nämlich von irgendetwas zu wenig hattest.
Eine Nuss. Eine Knarre. Nuss von einer Knarre.
Du bist noch näher dran. Artikel, den ich damals verfasst hatte, der nannte sich, wenn ich mich nicht ganz entsinne, eine zündende Geschichte oder ein zündendes Geräusch. Habe ich es, glaube ich, genannt.
Ein Feuerzeug. Ein Benzinfeuerzeug. Ach nee, wenn du eins hast, hast du zu wenig. Ach, nee, ich wollte gerade sagen, Radbolzen, aber ist auch Quatsch.
Ja, der zündet ja nicht. Was zündet denn am Auto?
Nee, genau, der zündet nichts. Ach, was zündet? Ein Zündschlüssel? Nee.
Nein. Also noch weiter. Wenn du den Zündschlüssel benutzt, was passiert dann?
Zündkerze.
Du hast beim 124 ja so schöne Luft, so Kunststoffführungen für die Fußbelüftung. Und in dieser Verkleidung, die unterm Beifahrersitz ist, wo die warme Luft austritt für die Frontpassagiere, da war eine Zündkerze reingerollt.
Ach.
Und die Zündkerze hat, also vom Maß her war das genau so, dass die sich quer gedreht hat, dann ist die in der Kurve mal nach rechts und nach links gerollt, hat die sich längs gedreht, nach vorne und nach hinten, hing die meistens fest. Und je nachdem, wie weit sie reingerollt war, hing die auch fest und hat dann manchmal lange gebraucht, bis sie schon mal wieder zurückgerollt ist, dass sie das Geräusch wieder gemacht hat.
Ja, da kommen wir drauf. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch zuletzt reingeguckt, wirklich.
Also ich habe echt gedacht, der will mich veräppeln, als er sagte, hier die Zündkerze. Also es war keine Mercedes-Zündkerze. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich Originale bei Mercedes gekauft, weil einfach der schöne Stern drauf war. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es war irgendeine No-Name-Zündkerze und die waren definitiv nicht von mir. Und ich habe mich halt auch gefragt, wenn ich für den Wagen damals mal irgendwie 6 Zündkerzen gekauft habe und eine ist weg. Also ich hätte doch danach gesucht, das verstehe ich halt nicht, dass die einfach weg war. Und ich habe den Wagen ja schon eine ganze Weile gehabt und da war kein Geräusch. Also es kam erst irgendwann später.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch der, dem diese Zündkerze da irgendwo mal entglitten sein muss, dass auch der sich nicht erklären konnte, dass das Ding da reinfällt.
Ja, also die passt doch eigentlich gar nicht rein. Also die passte so gut da rein. Also die war auch nicht reingequetscht. Also wenn die genau im richtigen Winkel gelegen hat, dann geht die genau rein. Also das ist ja auch ein Ding. Hätte man Lotto spielen können, um die da reinzukriegen. Also
das war ganz nett. Hat er sich hat er die einfach übergehabt und da reingedrückt vor Verkauf.
Also ich habe tatsächlich keine Ahnung. Eine andere Annahme ist tatsächlich, ich habe damals, also da waren Original-Ledersitze drin in dem Fahrzeug, aber keine, jetzt macht unser Discord aber hier Geräusche, höre ich gerade irgendwie eine Nachricht. Ich denke, die habt ihr auch gerade im Podcast genommen. Tut mir leid, aber ist halt leider Gottes so. Nee, der hat halt originale Ledersitze drin gehabt, aber keine elektrisch verstellbaren. Und das habe ich damals mit einem Freund nachgerüstet. Das heißt, wir haben die originalen Ledersitze ausgebaut, die Sitzgestelle getauscht, das Leder abgezogen, umgezogen auf die anderen. Da waren wir halt auch mal an diesen Luftleitkunststoffteilen dran. Vielleicht war die da, also da müsste sie theoretisch schon drin gewesen sein. Vielleicht haben wir die dadurch dann irgendwann dadurch gelockert, durch das Sitze tauschen, mal Teppich rein und rausziehen und dass die dann vielleicht dann erst angefangen hat zu rollen, dass die schon vorher jahrelang da drin gehangen hat. Soweit die Vermutung. Aber ja, so viel zu dem zündenden Geräusch.
Dieses Gefühl, was du sagst, wenn du fährst und der Roller da irgendwas hin und her wenn du bremst, wenn du wieder Gas gibst oder wenn du rechts und links fährst und so weiter, kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist auch meins nicht, absolut nicht. Und ja, das ist mir übrigens, was denn?
Das Schlimme war ja auch, es ist ja nicht so, dass du weißt, du fährst und bei der Rechtskurve hast du einfach das Geräusch, sonst halt nicht. Nein, es war so sporadisch, so querbeet, so, das hat mich so total genervt. Es war ja nicht so, dass du sagst, hast ein Steinchen im Rad, okay, du hörst es jetzt, wenn du das Fenster offen hast, das klackert halt mal, ja. Aber nein, es war ja auch nicht immer, es war sporadisch, es war mal Wochen und Monate war es weg.
Ich wollte sagen, du kannst es gar nicht so rekonstruieren, ne? Für die Fehlerfindung dann.
Katastrophe. Aber was wolltest du gerade sagen, du hattest sowas auch mal, so in die Richtung, oder?
Nee, ich wollte gerade sagen, was mich ja auch fuchsteufelswild macht, ist dieses Geknarze und Geknacke in manchen Autos, wo dann irgendwelche Armaturen knacken und knarzen oder irgendwelche, also jetzt zum Beispiel bei meinem aktuellen Ersatzfahrzeug, was ich hier gerade habe, wenn ich da das Fenster so, ich sag mal, ein kleines Stück runterdrehe und dann einfach der Wagen im Standgas steht, dann klappert innen drin der Fensterheber. Also beziehungsweise ist es ein Kurbeln, ist auch ein alter Wagen, also der ist so um die 30 Jahre alt, aber eben wie gesagt, da ist nur eine Kurbel dran und dann klappert innen drin das Gestänge halt gegen, ich vermute gegen die Scheibe oder gegen das Außenblech wohl nicht, aber auf jeden Fall klappert es irgendwo gegen, ne? Und dann fahre ich lieber im Hochsommer mit Fenster zu, als dass ich dieses Geklapper ertrage.
Ja, das ist mitunter ja auch total ätzend. Also das ist ja wirklich nicht schön.
Nee. Und eben, wie gesagt, Armaturen, die dann, wenn du eine Kurve fährst, die dann irgendwie, weil der Wagen sich natürlich so ein bisschen verzieht, das ist ja normal, dass die dann auch irgendwelche Geräusche machen. Das finde ich auch immer, habe ich allerdings sehr positiv wahrgenommen bei dem 124er nun, dass es da wirklich keine Geräusche gibt. Und auch bei dem Ghostbusters Ecto 1, den wir da umgebaut haben, gut, jetzt durch die Einbauten, die drin sind, haben wir Geräusche, aber vorher, der war auch komplett leise.
Aber so Fahrgeräusche oder geisterhafte Geräusche? Hast du dir da was eingefangen?
Ja, nee, weiß ich auch nicht. Also das, ich sag mal, eine Kombination aus beiden wahrscheinlich, ja.
Aber du weißt ja, wie sagt aber, man so schön, wenn man Gespenster hat, ist man nie alleine.
So ist das, so ist das. Aber ich glaube, zu uns verirrt sich da keiner. Das ist so vollgestopft, der Wagen mit Technik, dass da auf jeden Fall jeder mit Respekt dran vorbei flattert.
So muss das sein. Ja, so viel zu merkwürdigen Geräuschen in unseren Autos. Und in Anbetracht der Uhrzeit, wir haben schon wieder das Folgenende erreicht. Wir sind schon wieder durch.
Ja, erstaunlicherweise haben wir es wieder geschafft.
Das ist echt Wahnsinn. Dann werde ich für meine Hausaufgaben sorgen, werde mich mal um die Versicherungsprämie eines 3 Millionen Euro AMGs mal informieren und wie das dann mit dem Wiederbeschaffungswert aussieht. Und du machst deine Hausaufgaben mal in Bezug auf die Einstellung vom Luftmassenmesser. Dann
dazu gibt es sonst beim nächsten Mal nochmal gehaltvollere Aussagen.
Gut, also in diesem Sinne, wir danken für euer Reinhören und ich für meinen Teil verabschiede mich für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut.
Ich sag auch tschüss und bis zum nächsten Mal.